Kommen wir zur heutigen Textlesung, zur Predigt. 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 25. 1. Petrus 1, 13 bis 25. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit dem vergänglichen Ding, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist.
Heute Morgen kommen wir zum zweiten Teil der kleinen Reihe über Jüngerschaft und Heiligung, bei der es eigentlich auch kein Ende gibt. Denn ja, das, was ich heute sagen kann, ist nur ein kleiner Teil dessen, was uns die Schrift zum Thema Heiligung sagt. Aber wir wollen heute den Schwerpunkt auch bewusst auf die Heiligung legen mit einem konkreten Text aus dem Thessalonicher Brief, Thessalonicher, 1. Thessalonicher 4, die Verse 1 bis 12. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch ein paar einleitende Worte. Dieser Thessalonicher Brief, der uns eindeutig klar machen will, welche Dinge wir machen sollten bzw. auch lassen sollen auf dem Weg der Nachfolge Jesu Christi. Also sprich, wie wir uns in dieser Heiligung Schritt für Schritt üben und vervollkommnen wollen. Und auch wenn es vielleicht wie ein Thema nur für Gläubige an den Herrn Jesus Christus klingt, so hoffe ich doch, dass wir alle ermutigt werden und uns die Frage unseres Lebens stellen, ob wir Jesus Christus wirklich glauben. Ob wir ihm wirklich glauben und ihm nachfolgen wollen und dann von ihm auch unser Leben Stück für Stück verändern lassen wollen, um ihm und unserem Herrn Jesus immer ähnlicher zu werden. Das ist nämlich der Weg der Liebe und der Heiligung. Das macht uns dann zu Jüngern unseres Herrn Jesus, der uns die Liebe lehrt und gezeigt hat und den Weg der Heiligung auch vorzeichnet. Ohne Liebe geht es aber nicht. Denn Gott ist die Liebe und er, also Jesus Christus, gab sein Leben für uns hin. Doch zuvor müssen wir eine Sache ganz klarstellen oder möchte ich gern klarstellen, bevor wir da Missverständnissen aufliegen. Denn heilig sein und sich in der Heiligung üben sind zwei unterschiedliche Dinge, die aber doch unbedingt zusammengehören. In der Schrift heißt es, und das betrifft alle erretteten Kinder Gottes, die der Herr Jesus in seine Nachfolge berufen hat, dass sie Geheiligte und damit heilig sind. Durch das ein für allemal erbrachte Opfer Jesu Christi. Es war sein Wille, dass wir errettet wurden. Hebräer 10, Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Das bedeutet, dass wir an der Tatsache, dass wir heilig sind, wenn wir Kinder Gottes sind, gar nichts ändern können oder müssten. Wir sind heilig allein durch ihn und seine Gnade. Das bedingt aber, dass wir auch so leben und handeln, wie Petrus schreibt, was wir eben schon gehört haben, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Zur Auslegung können wir noch den Apostel Paulus heranziehen, der sagt, 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das allein sind schon einige Aspekte unseres Heiligseins durch unseren Herrn Jesus Christus, wie wir auch nur durch ihn Begnadigte sind. Aber es ist auch eine Warnung an alle, die dem entgegenstehen. Denn um zu verdeutlichen, mit wem wir es zu tun haben, schreibt der Psalmist, Psalm 111, Vers 9, er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig. Heilig und furchtbar ist sein Name. Diese Erlösung ist gekommen durch unseren Herrn Jesus Christus und als wahrer Mensch und wahrer Gott hat er sich den Menschen gleichgestellt und darum heißt es auch im Hebräer 2, Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Und beides, die Versöhnung und Vergebung, hatte sich Gott schon seit jeher vorgenommen. Und so zitiert hier der Schreiber des Hebräerbriefs zwei Beispiele aus dem Alten Testament, die ich gern zitieren will. Psalm 22, Vers 23. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben. Und weiter aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 8, 17 und 18. Und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden vom Herrn der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Gott hat also zuerst sein Volk, dann aber auch uns zu einem Leben in Heiligkeit, also abgesondert vor und in dieser Welt vorgesehen, weil wir nach seinem Abbild geschaffen wurden und wird auch alle, die an ihn glauben und zum Glauben kommen, wieder in diese heilige Abhängigkeit zurückführen. Trotzdem haben wir als Kinder Gottes die Aufgabe oder die Pflicht, uns immer weiter in der Heiligung zu befleißigen und dem Herrn wohlgefälliger zu leben, um ihm bewusst ähnlicher zu werden. Darin können wir sogenannte Fortschritte erzielen, aber Veredelung klingt eigentlich besser an dieser Stelle. Also das, was der Herr uns schon geschenkt hat, können wir eigentlich nur noch mit seiner Hilfe veredeln. Also dort können wir Fortschritte erzielen im Gegenzug zum Heiligsein, denn wir sind es durch den Herrn Jesus Christus. Es ist quasi mit unserem Geburtsrecht verknüpft. Jeder, der in Christi eine Neugeburt erfahren hat, ist heilig. Und seinem Volk sagt Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Da kommt es her, 3. Mose 11, Vers 44. Weil unser Herr und Gott heilig ist, so sind auch wir heilig, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass wir abgesondert und Auserwählte allein für Gott geworden sind. Diese Aufforderung, die Gott seinem Volk gibt, gilt allen Kindern Gottes, die den Herrn Jesus Christus liebgewonnen haben. 3. Mose 20, Vers 7 heißt es, so sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und das bedeutet, schon damals das Volk Israel, aber auch wir sollen aktiv in der Heiligung uns befleißigen, weil Gott sein Volk und uns berufen hat. Berufen zu was? 3. Mose 20, 26. Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Darum geht es, um Gottes Kinder zu sein und als solche auch zu leben. Nach dem Neuen Testament heißt es nun für die, die dem einen Leib Christi angehören, uns versklaven zu lassen. Ein Wort, das man nicht gerne hört, aber es steht so, uns versklaven zu lassen zum Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber und in der Heiligung zu üben. Warnende Worte spricht der Apostel Paulus gegenüber der Gemeinde in Rom dazu aus und schreibt, Römer 6, Abvers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Ja, unser lieber Apostel Paulus ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Aber das heißt letztendlich nichts anderes, dieses Verfügungsrecht, dass wir jetzt gerecht sein dürfen, hat Jesus Christus über uns erworben, weil er sein Leben für uns hingegeben hat, uns gerecht gemacht hat und auch nur er wird uns schließlich vervollkommnen in dieser Heiligung. Wie Paulus ebenfalls an die Thessalonicher am Ende des ersten Briefes schreibt, 1. Thessalonicher 5, 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Was können oder sollen wir aber nun noch tun, wenn doch schon quasi alles getan ist? Mit meinen Worten ausgedrückt oder einfach gesagt, sich dem unterzuordnen, was der Herr Jesus Christus von uns möchte. Und das heißt, im Prinzip und auch ganz praktisch so zu leben, wie er es uns vorgelebt hat. Und dazu gibt es einige Beispiele, die das geheiligte Leben in der Nachfolge für uns ganz konkret werden lassen und ganz konkret veranschaulichen, wie halt in unserem Text aus 1. Thessalonicher 4, 1 bis 12. Denn in den ersten zwei Versen heißt es, übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Denn ihr wisst, welche Weisung wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Gottes Anweisungen durch Paulus sind klar. Wir alle sollen im Glauben und in der Unterordnung des Willen Gottes wachsen und Gott gefallen, indem wir unser Leben derart gestalten, dass unser Glaube sichtbar wird für andere, Gott zu einem Wohlgefallen oder zu einem Wohlgeruch. Und dafür müssen wir nicht opfern in dem eigentlichen Sinne oder irgendwelche Werke tun, sondern wir möchten und wir sollen Hörer und Täter des Wortes Gottes sein. Also das, was in der Schrift er uns niedergelegt hat, das sollen wir hören und umsetzen in unserem Leben. Denn Gott bezweckt damit, dass wir nicht in die Falle des Bösen tappen, der die Herrschaft über diese Welt noch innehat, sondern dass wir Gott glauben, seinen Willen erkennen und ihm vertrauen, dass er uns sicher zum Ziel führt. Und weiter heißt es in unserem Text dann auch, ab Vers 3, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Vergangenes Mal hatten wir uns mit einigen Punkten beschäftigt, die uns den Begriff Jüngerschaft und den daraus resultierenden Glaubenskampf etwas näher rücken sollten. Auch für das Thema Heiligung ist aber wichtig, gut gerüstet zu sein. Und darum gilt die Aufforderung an die Kinder Gottes immer wieder, wenn es heißt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und im Hinblick auf unseren Text von Unreinheit oder Unzucht wird diese Rüstung nämlich ganz, ganz wichtig und wertvoll, so wie in vielen anderen Dingen unseres Lebens, ja in unserem ganzen Leben überhaupt. Wenn wir nicht den Angriffen des Feindes wehrlos gegenüberstehen wollen und uns von ihm kaputt machen lassen. Epheser 6, Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Soweit. Wer stark ist im Herrn, wer sich also auf ihn verlässt, ihm vertraut, der braucht sich nicht zu fürchten, sondern kann stehen bleiben. Und zwar dort, wo ihn der Herr Jesus hingestellt hat. Und zwar auch dann, wenn der Feind einen persönlich angreifen will. Und das, was ich hier sage, das möchte ich auch gerne so leben. Denn gerade gestern hat es mich wieder erwischt, dass ein Kollege anrief, sagt, die Maschine ist kaputt, was mache ich jetzt? Und schon hatte ich wieder das ganze Elend auf meiner Schulter, das ich ja eigentlich nicht tragen muss, weil der Herr hat es so gegeben und er weiß auch, wie die Lösung ist. Aber schon da ist es immer wieder so, dass der Feind uns immer wieder angreifen möchte. Und ihr könnt einsetzen, was auch immer euch vielleicht betrifft. Und es geht auch in unserem Text, dass wir uns von jeglicher Art der Unreinheit, der Unzucht fernhalten sollen und auch den Bruder nicht übervorteilen dürfen. Aber alle diese Dinge haben mit Befriedigung des eigenen Sinns zu tun oder des eigenen Seins und kommen aus Habsucht, aus Neid, aus Gier, aus Eigensucht, aus Eifersucht zustande. Und in der Sünde, mit der jeder auf unterschiedliche Weise konfrontiert und zu kämpfen hat, Paulus nennt uns ja die konkreten Beispiele, gibt es für jeden persönlich ein Einfallstor. Denn wir sind nicht perfekt und wären wir gänzlich ohne Sünde, bräuchten wir Jesu Opfer und Vergebung nicht. Aber indem wir wissen, wo unser Schwachpunkt liegt, und der Herr Jesus kennt ihn sowieso, können wir auch dem entgegenwirken, indem wir ausgerüstet mit der Waffenrüstung an der Seite unseres Herrn bestehen können. Um nichts anderes geht es, denn wir sollen weder angreifen noch bewusst den Gefahren uns aussetzen. Gott hat uns den Schutz gegeben, den wir wirklich brauchen, und der genügt. Martin hatte ja vor kurzer Zeit über die Waffenrüstung Gottes gepredigt, und man kann sie bestimmt auch im Netz nachhören, über den Schild des Glaubens oder den Helm des Heils, umgürtet mit Wahrheit, um nur einige zu nennen. Doch einen Aspekt möchte ich für heute mit aufnehmen. Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Hier ist die Aufforderung, von sich wegzuschauen und auf den anderen zu sehen, beziehungsweise für ihn oder sie zu beten, für den anderen da zu sein, so wie der Herr Jesus auch immer für uns da ist. Wenn wir uns selbst nicht in den Fokus rücken, nicht so wichtig nehmen und nicht nur auf eigene Bedürfnisse schauen, so ist die Gefahr eigener Belange oder Begierden zu verfallen auch nicht mehr so groß. Außerdem bedeutet, in der Liebe zu leben und zu wirken, wahre Jüngerschaft. Denn daran werden Kinder Gottes als Nachfolger Christi erkannt. Paulus möchte die Gläubigen in Thessalonich stärken, indem er an ihren Glauben und ihrer Liebe zu allen Heiligen appelliert, die sie ja auch sichtbar zeigen, indem sie sammeln und spenden für die Bedürftigen anderer Gemeinden. Liebe zeigt sich aber nicht nur in Geldspenden oder materiellen Werten, sondern indem man sich seines Nächsten erbarmt und für ihn eintritt, so wie der Herr Jesus Christus für uns stellvertretend am Kreuz für unsere Sünde starb und uns heute beim Vater vertritt. Das ist Liebe, das ist Aufopferung, das ist das eine Gebot zur Heiligung, sich nämlich für Gott und seinen Willen abzusondern und dem anderen in Liebe und Vertrauen zu helfen. Damit können auch persönliche Beziehungen wieder heilen, wenn sie kaputtgebrochen sind, wie wir letztens einen Punkt angesprochen hatten. Wenn wir in der Liebe zueinander stehen und die Gemeinschaft unserer eigenen Unzulänglichkeiten aushalten, so werden wir auch in geistlichen Auseinandersetzungen zueinander finden. Denn wir haben alle den Heiligen Geist Gottes. Und wenn der Mittelpunkt unseres Lebens oder unserer Gemeinschaft der Herr Jesus Christus ist und bleibt, so sind wir zwar vielleicht nicht immer einer Meinung, jedoch bestimmt der Herr selbst, wo es lang geht. Und wir können auch Meinungsverschiedenheiten aushalten und überwinden. Deshalb sollen wir auch füreinander beten und flehen für den heiligen Bruder, die heilige Schwester und auch miteinander beten. Ein Geschenk auf der einen Seite, wenn wir das wirklich machen und machen wollen und können, und welche Macht auf der anderen Seite. Die Macht des lebendigen und einzigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wer kann da wider uns sein? Das ist ein weiterer Punkt, der mir noch anzusprechen wichtig erscheint. Bleiben wir und seien wir beständig im Gebet. Und das geht uns alle an und gilt auch uns allen. Wie wichtig ist das Gebet, darin vorzubeugen, nicht der Unzucht oder dem Unwillen der Engstirnigkeit zu verfallen. Das Gebet ist als erstes für uns selbst wichtig, um im engen Kontakt mit unserem Herrn Jesus zu bleiben, um seinen Willen zu erfahren und sich der Gemeinschaft mit ihm gewiss zu sein, der aus jeder Notlage helfen kann. Miteinander beten aber hilft genauso. Und die Seelsorge, sich Gott und dem anderen anzuvertrauen, ist so wichtig. Das Bekennen der eigenen Sünde vor Gott schließt es nicht aus, kann es auch gar nicht, Das Gebet hält den engen Kontakt zu dem Herrn Jesus und ist genauso wichtig oder wichtiger wie Atmen oder Essen. Ohne Essen kommt man vielleicht noch eine Weile aus, ohne Gebet nicht. Ohne die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus im Gebet verkümmern wir als Kinder Gottes. Und gemeint ist nicht das Wünschen nach dem, was ich selbst verlange, sondern ein Beten in Ehrfurcht vor Gott, in Demut und im Gehorsam, was mein Herr von mir möchte. So wie auch der Herr Jesus sich oft zurückzog, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben und diese auch zu pflegen. Das dürfen wir doch auch. Was hindert uns also daran, da wir einen freien Zugang zum Vater haben? Das ist wie mit dem Bibellesen. Wir haben vermutlich oder hoffentlich alle eine Bibel zu Hause. Lesen wir da drin? Darum wollen wir uns befleißigen, den Willen Gottes zu suchen und zu tun und seine Weisungen, die er uns in Wort und Schrift gegeben hat, auszuführen. Wie erkenne ich aber den Willen Gottes? Indem ich mit dem Herrn rede, beziehungsweise ihn auch reden lasse, und dazu ist Beten notwendig. Klar gibt es immer Neues zu lernen und zu erkennen, doch entscheidend ist doch, ob wir lernen wollen oder ob wir der Meinung sind, schon alles zu wissen. Dann sind wir schon in der Falle des Feindes, der uns permanent einreden will, wir sind gut und wir brauchen doch niemanden, auch niemanden, der uns aus dem Sumpf der Sünde zieht. Aber damit will er die Oberhand bekommen und uns zu Sklaven der Ungerechtigkeit machen, wie wir eben gelesen haben. Es ist ein Kampf, ja, es ist ein Kampf, der auch in uns tobt, doch Gott möchte, dass wir ihm ganz und gar vertrauen und uns nicht abbringen lassen von dem rechten Weg, der allerdings meist nicht der einfachste ist und auch nicht so der breite. Sein Wort sagt uns aber klar zu, dass Jesus uns führt, auch wenn es steinig ist und wenn es schmal wird und wenn wir nicht mehr weiter können, so hilft er uns auf alle Fälle oder er trägt uns auch sogar. Darum dürfen wir ihm glauben und seine Weisung erfüllen. Denn so schreibt der Apostel Paulus in unserem Text weiter, 1. Thessalonicher 4, ab 8. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut er ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Konkret schreibt Paulus hier von der Reinhaltung jeglicher sexueller Abartigkeit oder Unzucht, den die Thessalonicher in ihrer damaligen Umgebung und den Umgangsformen der Nationen ausgesetzt war. Er schreibt aber auch, dass wer sich nicht davor reinhalten kann und sich nicht daran hält, nicht Menschen wehtut, sondern Gott. Das gilt für alle Bereiche unseres Lebens und wir stehen alle immer wieder in der Gefahr, wenn wir etwas gegen den Willen Gottes tun, wissentlich, dass wir Gott wehtun und beschämen. So sollen wir darauf achten, wie wir in und vor der Welt leben. Denn die Welt beobachtet uns ganz genau. Meist sagen sie sowieso, sie wissen es besser, wie ein Christ zu leben hat. Aber abgesehen davon ist es wirklich wichtig, Gott gehorsam zu sein. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ist wichtig, auf unsere Lebensart zu achten und in Abhängigkeit, wie wir zu unserem Herrn Jesus stehen, auch wirklich zu leben. denn ihm wollen wir gehorsam sein und nach dem, was uns sein Geist und sein Wort sagt, auch handeln. Dafür müssen wir lernen, auf Gott und seinen Heiligen Geist zu hören, wie wir ja eingangs hörten, wisst ihr nicht. Wir sind der Tempel als Kinder Gottes, wir sind der Tempel unseres Gottes und alles, was einer von uns versaubeutelt, fällt auf uns alle beziehungsweise den Herrn Jesus zurück, denn wir sind alles Glieder an nur einem Leib. Das gilt in der Traurigkeit und in der Freude auch. Aber wie schwer wiegt es, wenn Kinder Gottes sich nicht dem Willen Gottes unterordnen oder die Gemeinschaft der Heiligen ablehnen? Heißt das im Umkehrschluss nicht auch, dass sie keinen Wert auf die Gemeinschaft mit ihrem Herrn legen? Doch wir sind alle in erster Linie für uns selbst verantwortlich. Und darum gilt die Ermahnung immer einem selbst als erstes. Und wir haben kein Recht, auf den anderen mit dem Finger zu zeigen. Jeder selbst habe Acht auf sich und wie er das, was er glaubt, was er erkannt hat, was er lebt, auch das ist Heiligung. Aber es gibt konkrete Dinge, bei denen können wir nicht schweigen. Und wenn wir jemanden sündigen sehen, so gilt es uns allen erstmal hinzugehen und zu ermahnen, also zu sagen, da ist irgendwas faul. So wie es Paulus hier auch tut, ohne niederzumachen, sondern in Liebe zu ermuntern, sich der Gefahr des Bösen oder der Versuchung nicht auszusetzen, sondern dem entgegenzuwirken, indem wir die Gemeinschaft des Herrn Jesus Christus wirklich suchen, ob im Wort oder mit anderen Geschwistern. Wir dürfen aber in jedem Falle mit der Hilfe unseres Herrn rechnen, der nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen hin versucht werden. Er selbst kann nicht jemanden versuchen, aber er ist treu. Gott ist treu und er möchte, dass wir im Glauben wachsen und gestärkt werden. Und so schreibt Paulus 1. Korinther 10, 13, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Es geht also bei Weitem nicht nur um sexuelle Versuchung, sondern sein Leben ganz dem Willen Gottes unterzuordnen, in allem und was er gebietet, auch zu tun. Denn wenn wir dem Bösen und seinen Versuchungen widerstehen, wohlbemerkt mit Gottes Hilfe, so dürfen wir auf der anderen Seite die Früchte unseres Handels sehen. Doch um Gottes Willen zu erkennen und ein Leben in der Heiligung zu führen, müssen wir Gott überhaupt erstmal kennen. Kennst du deinen Hirten? Kennst du Gott? Wie schön, dass der Herr Jesus Christus uns zuerst geliebt und damit auch erkannt hat. Darum ist der zweite Teil unseres Textes so wichtig. Denn hierin macht Paulus deutlich, dass es Versuchung gibt. Dazu leben wir noch in dieser Welt mit all ihrem Versagen, von denen wir keineswegs ausgenommen sind, denn wir sind Menschen. Aber er lenkt den Blick auf die Liebe und auf die Liebe Gottes, die schließlich alles überwindet. Auch unser Versagen, die Unreinheit, die Sünde. Darum kommt die Stärkung der Versuchung entgegenzuwirken aus der Liebe. Die Liebe von Gott, der seine Kinder selbst lehrt und anleitet und uns auch zur Liebe untereinander, ja, auffordert. Wenn ich mich doch so zwei- oder mehrfach geliebt weiß, wie kann ich da noch etwas vermissen? Und selbst wenn alle gegenseitige menschliche Liebe aufhört, die Liebe Christi aber bleibt, denn er ist die Liebe. Die Thessalonicher waren in der Bruderliebe vorbildlich. und man konnte dies sehen und erkennen. Darum muss sie Paulus nicht erst dazu ermahnen, sondern er möchte sie anspornen, noch mehr die Liebe zu üben und den besseren Weg, wie er uns im 1. Korinther 13 beschrieben hat, zu gehen. Darum geht es auch in der Heiligung. Wir sind heilig, weil Jesus uns heilig gesprochen hat. Aber wir sollen noch mehr uns darin vervollkommnen oder vervollkommnen lassen, abgesondert für den Herrn Jesus Christus wirklich zu leben. Vollkommen werden wir zwar erst beim Herrn sein, aber die Frage steht im Raum, wo zieht es mich hin? Wonach verlangt es mich? Wir werden erst aufgehört haben zu lernen, wenn wir am Ziel angekommen sind. Bis dahin aber ist immer noch Raum, viel Raum, also zumindest was mich betrifft, zum Wachstum und zur Heiligung. Gerade in der Liebe haben wir noch so viel zu lernen. Und das möchte ich mit Gottes Hilfe. Liebe soll in meinem Leben nicht nur ein Wort unter vielen sein oder überhaupt nur ein Wort oder ein abstraktes Ding. Liebe, so wie es der Herr Jesus gelebt hat, ist die Antwort auf alles. Christus ist alles. Es gäbe noch so viel zu sagen darüber, dass wir ein stilles und ehrbares Leben führen sollen, unserer Arbeit nachgehen, indem wir alles dem Herrn zur Ehre tun. Und doch möchte ich hier schließen mit einem Wort, welches die Liebe zu allen Menschen so überaus deutlich macht. Denn unserem Gott geht es darum, allen Menschen die frohe Botschaft, das Evangelium des Heils zu bringen und an unserem Leben, an dem Leben der Kinder Gottes, welches wir in der Heiligung für unseren Erlöser und Retter Jesus Christus führen, zu erkennen, dass sie auch Geliebte sind. Die Welt draußen, sie brauchen es nur anzunehmen. Darum gilt die Einladung, gerade auch heute, sich der Liebe Gottes in Jesus Christus anzuschließen. Ich lese gerade ein Buch über die Liebe. Da schreibt der Autor, dass ein Pastor mal auf einer Evangelisationsveranstaltung so 6 Abende predigte, immer über dieses Wort, das ich uns gleich lesen will. 6 Abende, immer das Gleiche. Und als er am 7. Abend über etwas anderes sprechen wollte, kam er schließlich wieder auf diese eine Wahrheit. Und ich denke, wenn wir das wirklich begriffen haben, was hinter diesem Wort steckt, so sind wir in allem, auch der Heiligung, ein ganzes Stück vorangekommen. Und so heißt es Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.